Die Historikerin Anna Heikova ist geboren im September 1978 und ist Historikerin mit dem Schwerpunkt europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie forschte und publizierte zur jüdischen Alltagsgeschichte des Holocaust. Ich habe gestern mit ihr gesprochen und meine Eingangsfrage war: Wie ist der aktuelle Stand der Forschung zum Thema Lesben, Schwule, Nazi-Verfolgung, intersektionale Geschichten?
Also wir bauen auf den Schultern von Ilse Kokula und Claudia Schoppmann, die in den 80er, 90er diverse Publikationen geschrieben haben. Claudia Schoppmann hat darüber geforscht und promoviert, noch bevor es, bis heute kann man es nicht en vogue nennen, aber bevor es noch etwas weniger, bevor es noch mehr unmodisch war, als es heute ist. Und sie hatte auch das große Vorteil, dass sie noch die Frauen interviewen konnte und sie hat sie ausfindig gemacht und davon haben wir einzigartige Zeugnisse. Und sie hat es auch mit großen Beharren gemacht. Und da ist der Forschungsstand zum Großen stehen geblieben, beziehungsweise der Wissensstand der Aktivistinnen heute. Das wäre auch mein Kritikpunkt und das ist vielleicht das, was ich vielleicht beitragen kann, heute in diesem Podcast aufzuklären. Denn in den letzten 10 Jahren haben viele neuere Historikerinnen und Historiker und Forscherinnen und Forscherinnen dazu geforscht. Und die haben erstens auf die Intersektionalität der Verfolgung hingewiesen und sie haben die Asozialitätsthese auch stark hinterfragt. Leute wie Jens Dobler, Lori Marhoefer, Julia Hörath, Kirsten Plötz und ich selber haben es uns da angeschaut und ich will auf 2, 3 Punkte hinweisen. Erstens haben Historiker wie Ingeborg Boxhammer, die Weiterdeuerin der lesbischen Geschichte, Jens Dobler, der nicht genug gelesen wird und fantastische Forschung betreibt, und Lori Marhoefer darauf gezeigt, dass lesbische Frauen oder geschlechtsnonkonform lebende Frauen in der Regel nicht nur wegen einer Sache verfolgt werden, sondern wegen etlichen Sachen. Und da kommt die sexuelle Orientierung hinzu. Aber die sexuelle Orientierung wäre vermutlich an sich alleine nicht ausschlaggebend. Es kommen da 2 Sachen zusammen. Widerstand und sexuelle Orientierung oder ein nicht bürgerlicher und angepasster Lebensstil und sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Der Argument, der oft verwendet wird, um die Frage nach der Verfolgung der lesbischen Frauen zu hinterfragen, ist der Paragraph-Argument, denn Frauen waren ja 175 nicht mit einbezogen. Und Dobler und Camille Fauchou und andere haben darauf hingewiesen, dass sich die Staatsanwälte zu helfen mussten mit Benutzung vieler anderer Paragraphen, Missbrauch von Jugendlichen, Sexarbeit oder die Erregung öffentlichen Ärgernisses, mein Lieblingsparagraph. Ich sollte jetzt sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn Sie sich so lange mit dem Thema beschäftigen wie ich, die einzige Waffe in diese ganze Misere ist Humor. Insofern halten Sie es mir nicht entgegen, wenn ich so Sachen sage, wie mein Lieblingsparagraph ist. Es heißt nicht, dass ich Nazi-Paragraphen tatsächlich liebe, sondern dass ich versuche, mich mit Humor zu schlagen. Okay.
Sehr gut. Also wenn ich das zusammenfasse, es ist tatsächlich so und ich glaube, Dobler ist tatsächlich auch der Mensch, der das sehr deutlich sagt, dass diese Intersektionalität, das heißt, es gibt natürlich homosexuelle Juden, so, es gab auch, ja, weiß ich gar nicht, Kriminelle, die eigentlich gar nicht kriminell waren, außer dass sie vielleicht, also es gab immer dieses Doppelteil und das ist nicht wirklich so richtig erforscht, beziehungsweise, wie soll man das ausdrücken? Es wird nicht so zur Kenntnis genommen und man macht halt gerne so, dass man Frauen unter Asoziale, weil jetzt ja im Februar diesen Jahres ist Asoziale als Opfergruppe anerkannt worden, deshalb hat man, damit man sich ein bisschen gegen anstellt, sagen, okay, dann sind halt Frauen immer als Asoziale, also zumindest lesbische Frauen als Asoziale verurteilt worden. Das stimmt nicht so richtig, oder?
Ja, genau. Das wäre mein nächster Punkt. Also erstmal zu diesem, was ist erforscht worden, was ist nicht erforscht worden. Gemessen damit, wie massiv die NS-Zeit erforscht worden ist von deutschen Historikern, aber auch weltweit, sind die geschlechtsnonkonform lebenden Leute erstaunlich wenig erforscht worden. Aber was dann noch etwas mehr herausragt, ist, wie selten diese Forschung rezipiert wird. Ja, dann gibt es irgendwelche 400 Seiten Nachschlagewerke zur Geschichte von sogenannten Dritten Reich und darin ist vielleicht eine Seite zu Verfolgung der Schwulen und das ist alles Paragraph 175 und es macht so ein bisschen den Eindruck von Quoten abhaken. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, viele Forscherinnen und Forscher machen sich nicht die Mühe, sich die Frage zu stellen, und was bedeutet es jetzt für das größere Ganze? Nun muss ich bei diesem Vorwurf auch sagen, ich weiß, wie schwierig es ist. Man kann sich diese Frage nie stellen, dann kommt man nie zu Bottom. Und ich habe bestimmt auch über Sachen geschrieben, wo sich das andere durchlesen und sagen, okay, sie hakt nur ab. Insofern, dessen bin ich mir absolut bewusst. Aber im deutschen Kontext, weil dieser ein deutscher Podcast ist, sehe ich als das größte Manko, dass die Forschung von Leuten wie Lori Marhoefer und Jens Doppler nicht weit genug in der akademischen Landschaft rezipiert worden ist. Ich meine, ich sehe es auch unter den Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht dazu schreiben, dass das nicht zitiert wird. Und das finde ich dann so ein bisschen schade, denn natürlich wir Historikerinnen sind sehr kleinlich und unser einziger Wunsch im Leben ist, anerkannt und zitiert und geliebt zu werden. So, du hast es, Ricarda, schon angesprochen, die Asozialitätsthese hält eigentlich nicht mehr. Wir haben erfreulicherweise in den letzten 5 oder 6 Jahren fantastische neue Forschung zu den sogenannten Berufsverbrechen und sogenannten Asozialen. Weiter werde ich auf die Anführungsstriche verzichten. Ich habe es jetzt kenntlich gemacht. Und Leute wie Frank Nonnemacher, Julia Hörath, Dagmar Lieske, Silvia Köchel und weitere tolle österreichische Forscherinnen hier, auch Andreas Kranebitter sollte ich anführen, haben sich diese unglaublich lange marginalisierten Gruppen angeschaut. Und Julia Hörath, die in Altreich-Kontext die weiteste Forschung betrieben hat, hatte irgendwo 200 oder 300 Akten von asozialen Menschen ausgewertet. Darunter waren ca. 60 Frauen. Und wenn sie sagen, dass unter diesen 60 Frauen sie keinen einzigen Hinweis darauf gefunden hat, dass es geschlechtsunkonformes Lebensweise oder was auch immer gab, da sollten wir extrem ernsthaft nehmen. Die Asozialitätsthese befußt auf Claudia Schoppan, die 3 oder 4 Frauen fand, die 41, 42 nach Ravensbrück eingeliefert worden sind, als sogenannte Asoziale. Und dann haben wir auf der Eingangsliste auch Vermarktungsbeche oder was auch immer. Aber es zeigt sich, dass man das eben nicht nach oben rechnen kann, sondern dass dieses Einzelfälle waren. Und ich glaube, Julia Hörath beschäftigt sich jetzt damit und wird auch sich das genau anschauen. Worauf sie hingewiesen hat, war die Vorbeugehaft und dass Menschen, die 2-mal, 3-mal die gleiche, also so vorbestraft worden sind, wurden dann als Vorbeugehäftlinge verhaftet und ins KZ eingeliefert. Und auch wenn die letzte sogenannte Straftat queere Sexualität war, im Beispiel von Österreich, würde es erscheinen, dass sie wegen dieser letzten Straftat, also in Anführungsstrichen, eingeliefert worden sind, aber letzten Endes im Sinne der Polizeibeamten oder der Staatsanwälte werden sie eingeliefert, weil sie die Vorstrafen haben. Um dies zu wissen, braucht man dieses unglaublich genaue Hintergrundwissen von dem deutschen Nazistaat, Staatsanwaltschaft und Polizeipraxis. Und das hat Julia Hörath. Und deswegen halte ich es für extrem sinnvoll, dass sich die Aktivistinnen der Szene an lesbischen Gedenkens erstmal hinsetzen und lesen. Denn manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man mich einlädt zu irgendwelchen Vorträgen, ich weise nochmals und zum 3. und 4. Mal auf Julia Hörath ein. Und dann sagen Leute, die bei diesen Vorträgen waren und eigentlich mitgeschrieben haben, und sie sagen immer noch, Lesben wurden als Asoziale verfolgt. Und ich finde, das ist ein Zeichen von einer gewissen intellektuellen Faulheit. Und damit schießen sich die Aktivistinnen letzten Endes erst ins Bein. Ich meine, wir sind alle alphabetisiert, wir können alle lesen. Leute, setzt euch in die Bibliothek, liest eine Weile, denkt nach und baut dann darauf auf.
Ja, es ist natürlich, das muss ich zugeben, ist mir ja selber auch passiert, relativ einfach zu sagen, es geht in dem Fall zum Beispiel um diese Gedenkkugel in Ravensbrück. So, da haben wir Herrn Zinn, der dagegen ist. So, und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, aber Lesben wurden halt unter dem Stempel asozial verfolgt. Damit kannst du natürlich eher versuchen zu argumentieren, als zu sagen, es gibt halt immer nur sehr viele Einzelfälle und man muss sich das genauer anschauen. Und um das mal ganz böse zu sagen, Männer sind ja manchmal etwas einfach. Irgendwie entweder wurden sie nach 175 verurteilt oder nicht. Punkt. So. Und die können einfach nicht nachvollziehen, dass es schwieriger ist, lesbische Verfolgung sichtbar zu machen. Und dann ist es natürlich sehr einfach zu sagen, okay, wir wurden halt unter Asoziale abgehakt. Aber ich verstehe das, ich habe das mitbekommen, Julia Hörath. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Menschen, dessen Namen ich jetzt tatsächlich gerade nicht weiß. Ich weiß nicht, ob das Doppler ist, der generell gerade den Rosa Winkel anzweifelt. weil es da nicht wirklich Überlieferungen gibt, wie hätte der produziert werden sollen, etc. Dieser rosa Winkel, also natürlich gab es Verfolgung von Schwulen, und aber diesen rosa Winkel hätte es angeblich nicht wirklich gegeben.
Meinst du Sebastian Tremblay?
Ja, es kann sein. Ja, genau. So, also das ist zumindest das, was ich gehört habe. Kannst du dazu was sagen?
Sebastian schrieb diese fantastische Dissertation über die globale Erinnerung an den Rosa Winkel und den schwulen Aktivismus der 70er und 80er und die AIDS-Welle. Und er hat sich auch mit der Materialität des Rosa Winkels auseinandergesetzt und tatsächlich festgestellt, es ist jetzt nicht so querbeet, aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, es gab den Rosa Winkel nicht. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich will noch zurückgehen auf Alexander Zinn und seine Einwände zu Ravensbrück. Ich glaube, beide Seiten oder Teile beider Seiten müssen zu schauen, sich das nicht so einfach zu machen und sich wirklich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Nun, ob Alexander Zinn sich mit Argumenten als intellektuelle Diskussion hier auseinandersetzen wird, da bin ich vielleicht nicht optimistisch. Aber das heißt nicht, dass die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich dafür einsetzen, sich auf dieses Niveau begeben müssen. Ich meine, ich habe gesehen, wie sich Alexander Zinn mit meiner Argumentationsführung, ich glaube, in dem Abputz-Aufsatz, den du erwähnt hast, auseinandergesetzt hat. Das fand ich intellektuell ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, unterm Strich ist es so, und das haben Jeffrey Giles und viele andere Forscher auch bei der Schwulenverfolgung gezeigt, auch die Schwulenmänner werden in der Regel intersektional verfolgt. Ja, du hast recht, es ist insofern einfach, dass sie den Paragraphen 175 haben, aber du hast ganz, ganz, ganz viele schwule Männer in Deutschland. Ich meine, das Dritte Reich hat vom Anschluss von Österreich wie viele Bewohner? 60? Das wie gesagt, ja, wollte nicht. Und davon, die sind 60 Millionen, sind 30 oder 29 oder 28 Millionen Männer. Mhm. Man kann dann einfach die Mathe machen. Von diesen 28 werden über Millionen Männer geschlechtskonform oder queer oder was auch immer sein, ob sie es wissen, ob sie nur sexuelle Akten und Handlungen haben, ob sie sich so definieren. Darüber alles kann man trefflich spekulieren, aber auf alle Fälle, die Zahlen von den Männern, die dann irgendwann in Begegnung mit Polizei kommen, sind deutlich weniger als etwas über 1 Million. Und die Anzahl, die dann in die KZs eingeliefert wird, das ist, ich glaube, 15.000. Also es ist wirklich ein kleines Fragment, was dann verfolgt wird. Und Jeffrey Giles, der in Deutschland nicht so weit rezipiert worden ist, wie er das verdienen würde, hat darauf hingewiesen, dass es oft jetzt Männer sind, die sich irgendwie auffällig machen, weil sie politisch auffallen, weil sie vielleicht nicht dem Bürgerlichkeitsstandard entsprechen, weil sie äußerlich schwul aussehen, weil sie jemanden denunziert hat, weil sie vielleicht laute Partys bei sich machen, weil sie vielleicht arbeitslos oder obdachlos sind, weil sie zu viel Alkohol trinken. Und das ist klassische Intersektionalität. Sehr viel an Geschichte ist intersektional. Aber Leute lieben reine, klare Kategorien und zwingen die Leute hinein. Ich meine, Ricardo, du weißt es genau. Es gibt doch diese immer Debatten, bist du jetzt lesbisch, bist du nicht lesbisch? Bist du schwul, bist du nicht schwul? Bist du bisexuell oder bist du so? So einfach ist es nicht. Menschliche Sexualität ist fließend. Aber versuch doch mal, Queer Theory an den Jedermann zu bringen, die fliegen dir durch den Fenster.
Ja. Das sehe ich ähnlich. Also es ist ja in der Szene an sich schon problematisch. Bin ich jetzt irgendwie eine Queer-Feministin oder bin ich doch eher eine Radikal-Feministin? Kann ich mit transsexuellen Menschen umgehen oder spreche ich deren Existenz völlig ab? Also wir sind uns ja alle immer noch nicht so richtig einig.
Ich finde, wir müssen einfach Offenheit machen für all das.
Genau, das sehe ich ähnlich.
Also so meine einzige Kategorie ist, ich mag Lakritze nicht, ich finde, es ist eklig. Aber Ricarda, wenn du Lakritze machst, knock yourself out. Das ist meine einzige harte Kategorie.
Na, ich bin da ein bisschen krasser. Ich hasse Zimt. So, und du kannst Zimt mögen, so viel du willst, aber bitte nicht in meiner Küche Chai Latte kochen.
So, das war Teil 1 des Interviews. Anna ist Associate Professor an der Universität of Warwick. Und sie hat aktuell den Orphos Iris Prize erhalten. Prize, genau. So. Und zur kleinen Entspannung machen wir jetzt nochmal Musik von Esther mit Wann geht der Himmel wieder ob?